Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, am Liebe an dich in Christus. Wenn wir die Texte einer heiligen Messe lesen, vor allem die Epistel und das Evangelium, da stellen wir doch immer wieder fest, dass sie eine bestimmte Aussage tätigen, dass sie sich gegenseitig ergänzen, aber dass im Prinzip ein ähnliches Thema zur Sprache kommen sollte. Wenn wir heute am dritten Fastensonntag die Texte der Lesung und des Evangeliums lesen, da haben wir vielleicht auf den ersten Blick eine gewisse Schwierigkeit, hier einen inhaltlichen Zusammenhang festzustellen. Denn die Lesung ist sehr licht, sehr hell, sehr positiv ausgerichtet. Da sagt der heilige Apostel Paulus direkt: Brüder, ahmet Gott nach als seine vielgeliebten Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt und sich für uns als Opfergabe hingegeben hat, Gott zum lieblichen Wohlgeruch. Und dann zum Schluss dieser Passage heißt es nochmal ganz ausdrücklich, wie unterstreichend: Wandelt als Kinder des Lichtes. Die Frucht des Lichtes aber besteht in lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Der heilige Apostel ruft uns mitten in der Fastenzeit in Erinnerung, zu was wir berufen worden sind: Licht zu werden, Gott nachzuahmen. Das muss man wirklich verinnerlichen und verstehen. Wir sollen Gott nachahmen. Und wie Christus sich in seinem selbstlosen Opfer für uns hingegeben hat und eben Sühne gewirkt hat in seiner Liebe für unsere menschliche Schuld, so sagt der Apostel Paulus auch: Ahmet Christus nach, gerade in dieser selbstlosen Liebe. Und wie gesagt, dann heißt es, wir sollen als Kinder des Lichtes in Erscheinung treten. Und dann würden sich auch die Früchte einsetzen. Die Frucht des Lichtes besteht aber in lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und daneben vernehmen wir dann auch die Texte des heutigen Evangeliums. Und da scheint eben die Grundstimmung eine ganz andere zu sein. Es heißt da, dass Jesus einen Teufel ausgetrieben hatte, der stumm war. Das heißt, der Mensch, der Mann, war ein Stummer und allem Anschein nach stand bei Christus fest, dass hier der Teufel sein Werk betrieben hat. Und er trieb den Teufel aus und der Mann fing an zu reden. Aber dann kam sofort von Seiten der Gegner Jesu, vor allem eben aus der Oberschicht, Schriftgelehrten, Pharisäer, Hohenpriester, kam sofort der Vorwurf: Ja, ja, aber er treibt den Teufel durch den Obersten der Teufel aus, durch Beelzebub. Und Jesus fängt an, mit ihnen ein kontroverses Gespräch zu führen. Und es wird ganz deutlich, dass Jesus sagt: Ihr zweifelt ja nicht an die Tatsache, dass ich einen Teufel ausgetrieben habe. Aber weil die Gegner Jesu das nicht zugeben wollten, dass Jesus wirklich das Licht ist, in diese Welt gekommen ist, um uns zu erleuchten, kam eben die Ausrede, die Finte: Ja, ja, er würde durch den Teufel, durch Beelzebub würde er den Teufel austreiben. Und Jesus führt ihnen aus und er erklärt ihnen: Ja, ihr widersprecht euch selbst letztendlich. Denn wenn ich den Teufel austreibe, was ihr nicht bestreitet, nicht in Frage stellt, wenn ich ihn durch den Teufel austreiben würde, dann würde sich der Teufel ja selbst widersprechen. Und dann würde mein Haus zusammenkrachen und ich würde keinen Bestand haben. Also treibe ich den Teufel durch den Finger Gottes aus. Und das wollten aber die Gegner Jesu aus dieser Schicht des jüdischen Volkes auf keinen Fall wahrhaben. Sie hatten halt ihre eigene Ideologie. Bestimmte Sachen durften nicht zugelassen werden, durften nicht gelten bei ihnen. Aber unsere Frage ist, wie verhält sich dieses Evangelium, diese Aussage des Evangeliums zur Lesung des heutigen Sonntags, wo von dem Licht die Rede war, dass wir als Kinder des Lichtes handeln sollen. Und man könnte das wahrscheinlich auch wieder in verschiedenster Hinsicht interpretieren. Aber mein Verständnis, ich möchte Ihnen diese Interpretation vorlegen. Und ich denke, das ist eine der Aussagen, die die Kirche mit dieser Zusammensetzung tätigen will. Sie will sagen, ja, wir sind Licht. Wir haben eine hohe Berufung, die an uns ergangen ist. Völlig unverdienterweise. Das ist die Gnade Gottes, die uns berufen hat in seine Kirche, in das Königsreich, in das Himmelreich Christi. Und wir sollen das natürlich auch entsprechend leben. Aber auch bei dem Leben kommt es eben auf das Durchhaltevermögen an. Es kommt darauf an, dass wir eben es durchstehen und nicht etwa eben dem Fehler unterlaufen, dass wir vielleicht zuerst in größter Begeisterung, mit großer Freude die Erkenntnis Christi gewinnen und dann vielleicht im Anfang unseres Bekehrungsweges große Handlungen vollziehen, große Leistungen auf uns nehmen, große Opfer erbringen, aber dann eben nachlassen, weil wir ausgepowert sind, weil wir leer werden, weil wir dann nicht mehr das Durchhaltevermögen besitzen, weil wir uns vielleicht zu Beginn in unkluger Weise zu sehr verausgabt haben. Damit dann kann es passieren, dass wir anfangen, uns zu widersprechen. So nach dem Motto, heute top und morgen flop. Und hier kommen wir eben auf die konkrete Anwendung dieses Gedankens zu sprechen, wie es in unserem Leben ja auch immer wieder passiert. Und hoffentlich sehen Sie an diesen Beispielen, dass hier eben diese Intention der Kirche greift eben. Leute, ihr solltet über längere Zeitraum durchhalten. Ihr solltet nicht uneins werden in euch selbst. Ihr sollt auch eure Kräfte richtig einschätzen, eure Fähigkeiten, eure Talente und Begabungen, eure Gesundheit berücksichtigen. Und dann könnt ihr über einen längeren Zeitraum im fehlenden Widerspruch, im Einklang mit der eigenen ersten entscheidenden Entscheidung auch handeln. Nun, wir kennen das ja aus der Praxis. Das kann ja passieren und es passiert immer wieder, dass die Menschen zum Beispiel ein interessantes Buch lesen und es inspiriert sie. Sie sind begeistert. Sie haben etwas gewonnen, neue Erkenntnisse, die für sie tief sind, die für sie neu sind, die ihnen so einen Schub an gutem Willen auch in ihnen auslösen. Oder sie haben eine Predigt gehört oder sie haben einen Vortrag vernommen oder ein Freund hat ihnen einen interessanten Hinweis gegeben, einen Gedanken vermittelt. Und dann ist man voll Begeisterung und man versucht das umzusetzen, zum Beispiel ins Gebet, dass man sein Gebetsleben sehr stark intensiviert. Aber vielleicht auf eine solche Weise zu stark intensiviert, dass man in fehlender Klugheit die richtigen Kräfte einschätzt. Und dann kann es passieren, dass die Menschen eine Zeit lang, vielleicht ein paar Tage durchhalten in der anfänglichen Begeisterung. Aber dann verlassen sie die Kräfte, weil der Mensch sich übernommen hat. Zwar in guter Absicht, aber er handelt nicht ganz klug. Und dann kann es passieren, nach dem Prinzip heute top, aber morgen flop. weil der Mensch in unkluger Weise sich verausgabt hat. Dann hat er morgen keine Kraft mehr. Er ist leer, weil er alles schon ausgegeben hat. Zwar in guter Absicht, aber das ist wohl auch nicht das, was zu erwarten ist. Oder manchmal passiert es eben, dass die Menschen eine bestimmte sogar Gebetsverpflichtung eingehen. Sie legen eine Art Gelübde ab. Aber nach gewisser Zeit merken sie, sie haben keine Zeit mehr für viele andere wichtige Sachen, die auch ihre Aufgabe ist vor Gott. Und dann passiert es eben, kommen sie zum Priester und sagen, befreien Sie mich bitte von diesem Gelübde, weil ich es falsch eingeschätzt habe. Und hier sehen wir, das ist das Grundprinzip in der Seelsorge, auch im geistlichen Leben. Es ist allem Anschein nach klüger, sich nicht zu viel aufzuerlegen an bestimmten, wenn auch guten Pflichten und Aufgaben, aber stattdessen nur maßvoll erhöhen das Maß, aber es dann längere Zeit lang durchzustehen. Und man sieht es eben auch im Zusammenhang mit dem Fasten. Es gibt ja verschiedene Erfahrungswerte bei uns Menschen und vielleicht hat manch einer schon gleich zu Beginn seines, wo er es verstanden hat, seines Bekehrungsweges oder wo er gewisse Erleuchtung gewonnen hatte, Erkenntnisse gewonnen hatte, da hat man ganz streng angefangen zu fasten, zu streng für die eigene Physis und für die eigene Psyche. Und dann wird man schwach. Dann hat man eben, nachdem die erste Begeisterung vorbei ist, hat man eben keine Kraft mehr. Da ist man leer, da ist man platt. Da fällt man fast ins Gegenteil um und fängt an, niedergeschlagen und depressiv zu sein. Und hier sehen wir an diesem Beispiel, die Fastenordnung der Kirche will nicht, dass der Mensch entkräftet zusammenbricht, sondern auch hier scheint es wirklich klüger und besser zu sein, bei jedem Menschen ein bisschen anders, aber dass man seine Gesundheit, seine Kräfte, seine Zeit, seine Möglichkeiten besser einschätzt und dann sagt, ich lege mir nicht zu viel auf einmal auf, aber das, was ein bisschen weniger an mir ist, das halte ich dann durch, über die ganze Fastenzeit zum Beispiel. Oder. Und von daher sehen wir, das ist auch klüger in vielerlei Hinsicht, dass man sich nicht zu sehr verausgabt, dass man nicht sozusagen heute top, morgen flop, dass der gefasste Beschluss eben durchgezogen werden kann, durchgehalten werden kann und dann kann man langsam wachsen. Man kann grundsätzlich im geistlichen Leben nur langsam und stetig wachsen, nicht in großen Schüben, das in der Regel zerreißt das uns, sondern eben langsam und bestätigt. Und man sollte nicht auf Mitmenschen Rücksicht nehmen oder sich vergleichen mit ihnen. Ja, es gibt Menschen, die eine gesunde Physis haben, die eine solche feste Gesundheit haben, dass sie wirklich zum Beispiel auch strenger fasten können, länger beten können, wenn sie die Zeit haben, dass sie auch Werke der Nächstenliebe im größeren Umfang machen können, die Leistung, die sie erbringen können, weil sie einfach mal Sachen besser schleppen können wegen der Gesundheit und physischen Kraft, die sie besitzen. Aber ein anderer Mensch ist vielleicht von schwächlicherer Gesundheit und jeder soll schauen, dass er eben dass ein optimales Programm für ihn gefunden wird und er im Zusammenwirken mit der Gnade Christi einen Weg für sich findet, mit kleinen Schritten aber stetig voranzuschreiten. Vielleicht darf ich an dieser Stelle von einem Fehler sprechen, der mir persönlich einmal passiert ist. Aber daran erkennt man, wie man und klug handeln tut manchmal, aber es lieber unterlassen sollte. Und zwar tunlichst. Als ich eben das Abitur gemacht hatte, lebte ich in einem Studentenheim in Augsburg. Und eines Tages habe ich in der Bibliothek ein sehr interessantes Buch gefunden über den Kartäuserorden. Und da ich schon vom Gedanken erfüllt war, Priester zu werden, habe ich mit großer Begeisterung dieses sehr interessante und informative Buch gelesen. Es ging um den Lebenswandel, die Spiritualität und die Praxis in einem Kartäuserorden, der ja die strengste Ordensregel besitzt in der katholischen Kirche. Und da war nämlich auch dann berichtet worden, dass die Mönche sich jeden Abend so gegen 8 Uhr ins Bett legen und gegen Mitternacht aufstehen, um dann 2 bis 3 Stunden lang zunächst gemeinsam zu beten, das Breviär zu singen in der Kapelle, in der Kirche und dann jeder noch seine Privatgebete zeitlang auf seiner eigenen Stube, auf seinem eigenen Zimmer, in seiner Zelle. Und ich habe mich eben mich hinreißen lassen von der ersten großen Begeisterung und ich habe dann auch beschlossen, wie ein Kartäuser nachts zu beten. Und ich habe an einem Tag dann den Wecker auf 2:30 gestellt. Ich hatte einen Psalter in Deutsch und ich bin aufgewacht. Der Wecker hat mich aus dem tiefsten Schlaf gerissen. Und wie Sie sich vorstellen können, war das überhaupt kein Gebet. Das war des Gebetes nicht würdig, weil ich schläfrig war, weil ich müde war, weil ich wieder dringendst ins Bett wollte. Und dann am nächsten Tag war ich natürlich zerstreut im Unterricht, habe ständig gegähnt, weil ich nicht ausgeruht war. Und ich habe eine Lektion gelernt. Junge, das ist nichts für dich. Der liebe Gott will ausdrücklich nicht, dass du nachts aufstehst und betest. Die Kartäuser haben ihren Weg, das ist ihre Geschichte. Sie haben ihren Einstieg in dieses Ordensleben. Der Wille Gottes für dich ist, dass du nachts schläfst und tagsüber kannst du dann beten. Aber hier sehen wir an diesem Beispiel, wie ein Jugendlicher unklug gehandelt hat, unreif gehandelt hat, sehen wir, welche Fehler es zu vermeiden gilt in unserem geistlichen Leben. Wir sind natürlich sollen dessen eingedenk sein, dass wir zu hohem berufen worden sind, dass ein Ruf an uns ergangen ist, wo man sich völlig unwürdig fühlt und wähnt. Es kann doch nicht sein, dass ich heilig werden soll. Ich soll sogar Christus nachahmen. Wie soll ich das können? Wie soll ich mit derselben Qualität der Liebe lieben sollen können? Ich bin doch nur ein schwacher, sterblicher Mensch. Aber trotzdem ergeht diese Berufung und man kann Fortschritt machen. Aber den Fortschritt macht man am meisten dadurch, dass man eben nicht sich selbst widerspricht in der Praxis. Nach dem Motto, heute top und morgen flop. Das heißt, dass man sich die Kräfte möglichst richtig ausrechnet, um über längere Zeit lang eben durchzuhalten. Entweder mit der etwas erhöhten Gebetsverpflichtung, die man eingegangen ist, oder mit einem Fastenopfer, oder mit Hilfeleistung, dass man nicht zu viel verspricht in übertriebener Begeisterung, unkluger Begeisterung, aber dann eben das nicht einhalten kann. Man sieht hier beide Bereiche, das Wissen um die Berufung, um die hohe Stellung dessen, was man tun soll und dass man auf diese Weise wirklich das Licht Christi verbreiten kann. Auf der anderen Seite, dass man nicht sozusagen die Beständigkeit, die Treue zu sich selbst und zu der eigenen Entscheidung eben aufgibt, indem man speziell eben seine Kräfte nicht einschätzen kann Und von daher sollte man in aller Bescheidenheit versuchen herauszufinden, zu was man fähig ist. Und wenn man das steigert, die positive Leistung, in guter Absicht, in allerbester Absicht, wenn man es steigert, dass man das dann nur sachte und langsam macht, dass man es nicht von heute, sagen wir mal, von 10 auf 100 hinaufgeht, sondern vielleicht von 10 auf 12, dann auf 14 und dann im Lauf einer gewissen Zeit trainiert man sich das an, betet man sich das an, fastet man sich das an, leistet man gute Werke in Abschnitten und so wächst man im geistlichen Leben und dann kommt auch nicht der Teufel in die Gestalt, ja, auch in der Gestalt des Hochmuts, der Selbsteinbildung, man sei fast schon allmächtig, könnte zu viel machen, tritt dann auch weniger an einen heran, man bleibt bescheiden und dann weiß man, dass man von der Gnade Christi abhängt, man weiht sich ihm und versucht seinen Weg zu Ehre Gottes zu gehen und zum Heil der eigenen Seele. Und man ist eben in gewisser Weise, man hat das Licht Christi angenommen. Das ist sein Licht, aber durch Beständigkeit im Leisten des Guten, im Leben, im Praktizieren des Guten, macht man dann wirklich Fortschritte und dann stellen sich auch die Früchte des Lichtes bei einem ein, Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.